wir wollen auch kleine und kleinste Unternehmen bedienen können. Unser kleinster Kunde, 10 Mitarbeiter. Das muss gehen. Ich will nicht ausschließen, dass dieses Know-how, das wir hier haben und die Fähigkeiten mit den richtigen Werkzeugen unterstützt, uns viel weiter nach vorne katapultieren, als wir es gerade uns selber vorstellen können. Ich glaube nicht, dass wir die Abgehängten sind.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration.
Hallo und willkommen zur Folge mit Benjamin Neubauer von Evomax, die mit ihrer Software eine Plattform für eine ganzheitliche Digitalisierung der Produktion anbieten, mit Fokus auf KMU und Mittelstand. Wir haben natürlich über die Plattform und ihren Ansatz gesprochen, aber was ich super fand, war diese tiefste Überzeugung von Benjamin, von der Wichtigkeit, auch KMU und Mittelstand in der Digitalisierung mitzunehmen und einen Beitrag dazu zu leisten. Benjamin und ich haben diskutiert darüber, warum Digitalisierung hier oft langsamer voranschreitet, als es Technologien eigentlich ermöglichen würden. Ob es an fehlenden Tools oder eher an Denkweisen, Strukturen und der Bereitschaft liegt, sich wirklich zu verändern. Ein zentraler Gedanke zieht sich durch unser Gespräch. Technologie alleine verändert nichts. Entscheidend ist, ob Organisationen in der Lage sind, sie aufzunehmen, zu verstehen und sinnvoll in ihre Realität zu integrieren. Es war ein super Gespräch, bei dem ich euch jetzt viel Spaß wünsche.
Lieber Benjamin, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast Eckerl. Ich freue mich sehr, dass du mich hier besuchst, denn du sprichst in deinem Business-Alltag nicht einfach nur über Digitalisierung, sondern versuchst seit Jahren, sie für den Mittelstand wirklich benutzbar, bezahlbar und vor allem alltagstauglich zu machen. Genau mein Ding. Hallihallo.
Hallo Johannes, vielen Dank für die Einladung. Schön hier zu sein.
Sehr gerne. Wie gesagt, ich freue mich sehr, Benjamin. Wenn wir jetzt mal ein bisschen drauf schauen, was du gemacht hast, deine Historie, ausbildungstechnisch, bist du Mediendesigner und auch Architekt und hast in dem Bereich auch einige Jahre gearbeitet, bevor du dich einerseits als Architekt selbstständig gemacht hast, als freiberuflicher Architekt, aber auch parallel die Evomax mitgegründet hast, dessen CEO du auch bist und das in einem ganz anderen Metier eigentlich unterwegs ist, nämlich der Produktion, mein Herz geht auf als Produktioner, ja, und das eine Software-Suite für Digitalisierung der Prozesse anbietet. Und das Business hat so Fahrt aufgenommen, dass du sogar deine freiberufliche Tätigkeit als Architekt aufgegeben hast, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und was ich generell daran mag, ist, bei euch geht es eben nicht nur um Software, sondern auch um diese fast schon, ja, ich sage jetzt mal leicht unromantisch, aber doch extrem wichtige Frage, wie man in der Fertigung dafür sorgt, dass Menschen nicht dauernd Dinge irgendwie doppelt eintippen, Informationen von A nach B tragen oder mit viel Erfahrung irgendwelche Lücken kompensieren müssen, die eigentlich ein gutes System schließen sollte. Ich versuche es jetzt mal so zusammenzufassen. Also kurz gesagt, wie gesagt, weniger Reibung, weniger Verschwendung und mehr Klarheit im Prozess oder in den Prozessen. Ich bin also sehr gespannt, heute mit dir genau darüber zu sprechen, wie man Operations, Digitalisierung und vor allem auch Mittelstand zusammenbringt, ohne dabei den Menschen aus dem Blick zu verlieren. Und bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, geht's zu den AB-Fragen. Du weißt, was auf dich zukommt, AB-Fragen? Du weißt, was passiert?
Also ich weiß ungefähr, was jetzt passiert, aber ich weiß natürlich nicht, was ich gefragt werde.
Ah, okay, gut. Daran erkennt man immer die Hörer des Podcasts. es gibt genau zwei Fragen, also es gibt 5 Fragen, haben alle mit Digitalisierung zu tun und du darfst bei jeder Frage gibt es 2 Antwortmöglichkeiten und du entscheidest dich für eine. Hintergrund, damit die ZuhörerInnen dann auch vielleicht deine Antworten später auch noch entsprechend einordnen können.
Alles klar.
Wir starten?
Ja, ja.
Okay. Bildung online oder offline?
Offline.
Automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Hui. Menschliche Entscheidung mit automatisierter Unterstützung.
Okay. Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Mehr Freiheiten für Unternehmen, natürlich.
Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
B.
Ich weiß, es ist nicht lang. Die Frage ist so ewig lang. Okay. Webmeetings oder persönliche Treffen?
Beides. Schwierig, oder? Darf ich nicht sagen?
Ja.
Erst online, dann persönlich.
Okay.
Oder auch umgekehrt.
Okay. Alles, du kannst es gleich erklären. Du hast dich für Bildung offline entschieden.
Ja.
Wieso?
Naja, meine Kinder sind jetzt in der Schule, also die Große in der 7. Klasse im Gymnasium, der Kleinere in der 4., kurz vorm Übertritt. Wir haben Corona erlebt. Meine Tochter ist in die erste Klasse gekommen, als Corona losging. Wir wissen, was Homeschooling bedeutet und was bei Homeschooling nicht funktioniert. Insofern, ich bin der festen Überzeugung, dass für eine echte Wissensvermittlung mehr stattfinden muss als nur die reine Übertragung der Information, sondern dass Menschen miteinander wirklich in Interaktion gehen müssen, um das ganzheitlich zu vermitteln. Ja.
Mhm. Und dann warst du bei menschlicher Entscheidungsfindung Plus, sage ich, also mit Unterstützung. Wieso für menschliche Entscheidungsfindung?
Naja, ich meine, du hast es vorhin angesprochen, wir sind im Mittelstand tätig. Mittelstand sind Menschen, das sind inhabergeführte Unternehmen und das sind Leute am Werk, die wirklich was drauf haben. Und ich bin halt Fan von Mittelstand, ich bin Fan von Entscheidungen, die eben nicht nur rein auf Basis von Fakten getroffen werden, sondern spielen auch Emotionen, Erfahrungen, Bauchgefühle mit eine Rolle. Und das sind Dinge, die eine Technologie, so gut sie auch sein mag, noch nicht vollständig übernehmen kann. Also es braucht immer noch am Ende den Unternehmer, der entscheidet, ist ja auch sein Unternehmen. Oder die Mitarbeiter im Unternehmen, die dann die Verantwortung dafür übernehmen.
Mhm. Dann warst du für mehr Freiheiten für Unternehmen?
Muss ich noch was dazu sagen? Natürlich, das ist letztendlich, ist es für mich, mir geht es jetzt nicht irgendwie um stumpfe Deregulierung. Ich bin nur, ich habe nur eine tiefe, ich sag mal, liberale Überzeugung. Ich glaube dran, dass Unternehmen, zumindest die, mit denen wir zu tun haben, und das ist eben der Mittelstand, dass man denen eine gewisse Freiheit einräumen darf, weil das sind Menschen am Werk und Menschen in unserem, zumindest in unserem Umfeld, haben ein gewisses Wertekonstrukt und da darf man durchaus darauf vertrauen, dass die auch in der Regel zum Wohle des Gesamten handeln. Und man braucht nicht für alles eine Regulierung, wenn man jetzt auch in Phasen wie diesen Geschwindigkeit aufnehmen will oder aufnehmen muss, dann müssen wir sicherstellen, dass Entscheidungen getroffen werden könnten. Und das geht nicht, wenn Formular 17b doppelt und dreifach ausgefüllt werden muss.
Und gestempelt. Ja. Und dann fällt da wahrscheinlich auch ganz stark das Thema weniger Datenschutz mit rein, oder?
Das ist im Grunde aus meiner Sicht ein Bestandteil davon. Freies Unternehmertum ist nicht ohne Risiko. Und wenn wir die Möglichkeiten nutzen wollen, die die Technologie uns bieten, und das sind einige, dann müssen wir ein bisschen an einer oder anderen Stelle, glaube ich, ins Risiko gehen. Ich meine natürlich, personenbezogene Daten, das ist ein hohes Gut. Und auch vor allem die Datenintegrität, die Souveränität über die eigenen Daten ist ein absolut hohes Gut. Aber auch da kann man den Bogen auch ein bisschen überspannen und damit die Unternehmen oder vielleicht nicht nur die Unternehmen, vielleicht auch eine Gesellschaft ein Stück weit lähmen.
Okay. Und dann waren Webmeetings oder persönliche Treffen, dass du gesagt hast, ja, das eine und dann das andere oder vielleicht auch umgekehrt.
Ja, das hat letztendlich auch mit dem zu tun, was die Eingangsfrage war, Online- oder Offline-Bildung. Man kann natürlich Informationen übermitteln in Online-Meetings. Man kann ein erstes Kennenlerngespräch machen. Also ich rede jetzt einfach mal von einem gewissen Vertriebsprozess aus meiner Perspektive. Kann man erste Informationen übermitteln. Aber wenn man dann gemeinsam weitermacht und das, was wir tun, wo wir vielleicht nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, da bildet man auf eine gewisse Art und Weise schon auch mal eine Schicksalsgemeinschaft und da kennt man sich besser. Und dann ist es gut, wenn man sich auch persönlich kennenlernt. Es ist eigentlich unerlässlich, dass man sich persönlich kennenlernt. Mhm. Und dann hat man auch wieder die Möglichkeit, weitere Dinge online zu besprechen.
Mhm. Super, danke. Danke für den Einblick hier. Jetzt starten wir rein. Mhm. In deinem aktuellen Arbeitsumfeld, Benjamin, hast du ja sehr stark oder steht das Thema Digitalisierung im Mittelpunkt. Und jetzt habe ich im Intro erwähnt, dass du Architekt bist und als solcher auch gearbeitet hast. Was ich mich gefragt habe, war eigentlich damals das Thema Digitalisierung für dich persönlich als auch für deine Arbeit schon so relevant, wie es aktuell der Fall ist?
Ja, also ich glaube, so ein gewisses Nerd-Gen kann ich nicht abstreiten. Und ich habe auch in meiner Zeit als Architekt, es waren immerhin schon in Festanstellung 6 Jahre und dann noch freiberuflich 4, 5 Jahre, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass wir da bei weitem nicht die Potenziale nutzen, die uns damals schon zur Verfügung gestanden haben. Also ich rede jetzt mal von, als ich eingestiegen bin ins Berufsleben 2007, 2008, wir haben noch Faxe verschickt, ja, und so Zeug. Und auch damals hatten wir CAD-Systeme zur Verfügung, mit denen wir geplant haben. Und ich hatte, also nicht nur das Gefühl, sondern es war auch so, wir nutzen das nicht aus, was uns da zur Verfügung steht. Und das hat mich immer schon gewurmt. Ja, also ich habe dann im Rahmen dessen, was halt wirtschaftlich möglich ist, versucht, das auch so ein bisschen weiter auszureizen und zu auszuprobieren, wie kriege ich vielleicht die Daten aus dem CAD-System besser rein ins Ausschreibungsprogramm, wie kann ich die Daten da leichter fließen lassen, aber natürlich alles ohne einen eigenen IT-Hintergrund und im Aufwand des Alltags. Aber da, deswegen, das, was wir heute machen mit der Durchgängigkeit der Digitalisierung, war im Kern natürlich von meiner Arbeitsweise damals schon angelegt. Ich dachte, es gibt's doch nicht. Systeme sind da und bieten Daten. Warum kriege ich die nicht von A nach B so einfach? Warum muss ich das ausdrucken und an anderer Stelle wieder von Hand eingeben oder faxen?
Ja, fragt man sich heute oftmals noch, ja? Vor allem, wenn man vorher gerade hier auch Datenschutz und so und Formular 47a. Was ich auch spannend gefunden habe, wie gesagt, du warst ja in der Architektur, Mediendesign. Und wie kam es eigentlich dazu, dass du jetzt dann wirklich in diese ins Thema Produktion reingerutscht bist? Also wie kam es zur Gründung?
Ja, also da kommt jetzt der Stefan ins Spiel. Stefan ist ein sehr langer Freund von mir, ein sehr alter Freund von mir. Wir sind zusammen zur Schule gegangen, in der schwäbischen Kleinstadt. Haben da zusammen ein Abitur gemacht. Und Stefan stammt elterlicherseits aus einem Werkzeug- und Formbauunternehmen. Der hat schon zu Schulzeiten hat er dort die IT administriert, hat solche Sachen gemacht. Ich kann mich auch erinnern, ja, ich meine, manche von uns hatten David Hasselhoff-Poster an der Wand. Ja, bei Stefan hing so ein 386er PC auf einem Poster an der Wand. Also, der kann das Nerd-Gen definitiv nicht abstreiten. Und er hat dann aber Physik studiert. Und wir sind da immer in Kontakt geblieben. Er hat auch, also und zum Thema Datenintegration, damit hat er sich schon früh befasst, auch während seines Physikstudiums schon, weil er, und das ist auch wieder das, was ich so als Architekt erlebt habe, er hat gesagt, hey, bei meinen Eltern im Betrieb, da gibt es jetzt dann bald mehr Software-Systeme als Mitarbeiter. Das kann doch nicht wahr sein. Und die haben alle nichts miteinander zu tun. Das muss doch irgendwie viel besser integrierbar sein. Und es waren so erste konzeptionelle Ansätze, wo er dann auch eine Plattform angefangen hat zu bauen, um seinen Eltern da im Betrieb zu helfen. Und das habe ich immer schon so ein bisschen mit begleitet, einfach um ihn da ein bisschen mit den grafischen Sachen zu unterstützen. Habe dann einen Namen für ihn entwickelt, Univedo heißt das, und habe ein Logo dafür gebaut. Das war eigentlich sein eigentlicher Ansatz, war dieses Thema der Datenintegration. Und dann hatten wir eine ganze Zeit lang keinen Kontakt, auch während seiner Promotion. Und irgendwann hat er mich angerufen und meinte, du, ich habe da so eine Idee bei meinen Eltern im Betrieb. Und da hat er mir das in 20 Minuten erklärt. Und ich, also wirklich, ich habe vielleicht 10% verstanden von dem, was er mir erklärt hat. Aber irgendwie klang es halt doch spannend. Und ja, es ist natürlich bei mir so offen, hat es natürlich diesen Nerv getriggert, ja, dieses Daten integrieren, Prozesse integrieren, digitalisieren und ein Produkt zu entwickeln. Das fand ich einfach spannend. Und da habe ich gesagt, ja, ich verstehe es zwar nicht ganz, aber ich bin dabei. Und er hat mich halt gefragt, ob ich mitmachen kann, eben um diese, ja, sagen wir, die nicht technischen Dinge einer Unternehmensgründung oder Unternehmensführung dann auch begleiten zu können, dass er sich eben voll und ganz auf die Technologie konzentrieren kann. Und so ist es dann entstanden. Sein Bruder Peter kam dann noch dazu ins Gründungsteam. Hat hier in München studiert Elektrotechnik.
Auch ein Nerd.
Auch ein Nerd, genau.
ihr solltet, kennst du Blumentopf?
Ja,
klar. Das, ja, Nerds. Das wäre der ideale Song dann für euch.
Ja, wobei ich der einzige Hip-Hopper war in dem
Trio. Ja. Ja, spannend. Jetzt kann man sagen, okay, es klingt natürlich eher aufregend und wir versuchen was und wir gehen jetzt da in ein Abenteuer hinein und viele romantisieren solche Dinge auch. Ich probiere was und dann läuft das und so weiter. Wie romantisch oder unromantisch war eigentlich so die Anfangsphase wirklich? Mehr Garagengefühl, mehr Improvisation oder eher so, oh ja, wir hatten auch wirklich erstaunlich einen klaren Plan, wie das dann funktioniert und ja, es lief dann.
Ja, wir hatten einen erstaunlich klaren Plan, bis wir angefangen haben. Ja. No business plan survives first customer contact.
Ja, ja.
Ja, genau. Naja, also das war, also grundsätzlich die Anfangszeit war die beste Zeit überhaupt, weil auf einmal diese maximale Freiheit, genau das zu tun, was man jetzt gerade möchte und vollkommen frei entscheiden zu können, worauf fokussiere ich mich jetzt. Großartig. Ich meine, ich kann mich als Architekt erinnern, da war für mich Freitag der schönste und Sonntag schlimmste Tag, ja, weil man sich dachte, okay, morgen früh ins Büro, E-Mails aufmachen und wieder irgendwie, Gott, durch die Woche durchkämpfen. Und das hat sich dann umgedreht, ja, dass ich sonntagabends schon total heiß drauf war, wieder montags weiterzumachen. Also das war total spannend. Und wir hatten im Grunde so ein bisschen eine andere Ausgangssituation als vielleicht so ein klassisches Startup, weil wir ja aus dem Anwendungsumfeld elterlicher Betrieb rausgekommen sind. Vielleicht noch kurz ein bisschen zur Erklärung. Woher kommt denn überhaupt dann die Idee zu diesem System? Das war, Stefan hatte, da war er gerade so am Ende seiner Promotion, war er daheim beim Mittagessen, mit der Familie, Situation war wieder gedrückt, weil leider mal wieder an der Maschine ein Schaden entstanden ist, weil jemand in der Firma dachte, dass der andere dachte, dass der nächste dachte, Zahlen falsch eingegeben, Anderssteuerung, Maschine crasht, 50.000 Euro Schaden, bumm. Und Stefans Vater hat Stefan dann so gefragt, wie kriegen wir das künftig in den Griff? Wie kann es sein, dass uns sowas immer wieder passiert? Und dann kannst du den 100. KVP schreiben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder passiert, ist einfach groß, weil eben ein KVP definierst du, druckst du aus, legst den Aktenordner und ab ins Regal, passiert dir wieder.
Kommt immer drauf an.
gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten. Aber der Punkt war halt, tatsächlich zu überlegen, wie schaffen wir das, dass bestimmte Fehler nicht immer wieder nicht wieder auftauchen. Das war so eine Frage, die den, also eigentlich war die Frage, wie schaffen wir es, aus Fehlern lernen zu können? Und da ging es ums Thema Verantwortung. Ich will es jetzt gar nicht weiter ausschmücken, dann wird ein bisschen abstrakt, aber das war letztendlich das, was den Stefan fasziniert hat. Eine abstrakte Fragestellung, die man so stark verallgemeinern muss, um auf eine grundlegende Essenz zu kommen. Ja, und das, die Essenz war letztendlich, einen Prozess zu nehmen, aufzuschlüsseln in Einzelverantwortung. Ja, also jeder Prozessschritt muss in Einzelverantwortung abgeschlossen werden können. Aber um das zu machen, muss man ihn digital wieder verknüpfen. Das heißt, ein CAM-Programmierer erstellt ein CAM-Programm und er ist dafür verantwortlich, dass das CAM-Programm dann auch so durchläuft. Aber das heißt, wenn dann der Mann an der Maschine den CAM-Programmierer nachfragen muss, was hast du denn damit gemeint, wie ist denn das gedacht, dann hat man schon wieder Kommunikation, eine Vermischung der Verantwortung und das Prinzip funktioniert nicht mehr. Das bedeutet, die Prozessschritte müssen digital vollständig voneinander, müssen von der Verantwortung her entkoppelt sein, aber digital verknüpft. Dass es eben keine Fragen mehr an der Maschine geben muss.
Mhm.
Das ist so ein ganz, ganz grundlegendes Konzept. Das war so das, was Stefan sich so, was Stefan halt so als Essenz da rausgezogen hat und gesagt hat, so, jetzt müssen wir dann im Grunde nur noch ein System finden, das uns das bietet für einen elterlichen Betrieb. Und dann haben sie sich umgeschaut am Markt, haben was gefunden, was auch der Idee am nächsten kam. Stefan hat ein Lastenheft dafür geschrieben. Der Anbieter wurde beauftragt. Und in Stefans Welt war das dann so, naja gut, ich begleite das Projekt jetzt noch irgendwie 2 Monate und dann läuft es und dann gehe ich meinen Physikerweg und Ende. Naja, und aus diesen 2 Monaten wurden halt 2 Jahre.
Wie es halt so ist mit so Einführungen von IT, ne?
Komisch, ja. Also naja, ich meine, am Ende war es natürlich sehr lehrreich, weil, also wie das dann eben so ist. In einem Vertriebsprozess werden Dinge besprochen und vielleicht auch versprochen, die sich dann in der Realität nicht unbedingt ganz so bewahrheiten. Das heißt, das System konnte zwar viel, war, was Stefan sehen konnte am Markt zu der Zeit auch das Mächtigste, aber das, was Stefan alles wollte und auch definiert hat, das ging dann doch eben nicht alles ganz so auf. Und das heißt, er musste massiv selber Hand anlegen, dazu entwickeln. Das war schon mal ein massiver Aufwand. Und dann dazu noch, was er natürlich nicht wissen konnte, ist letztendlich ein Change-Management-Thema. Also in seiner Welt war es so, ich komme da jetzt hin, ich installiere ein System und dann lege ich einen Schalter um und morgen arbeiten alle anders.
Ja.
Und das Unternehmen war zu der Zeit gleich 40, 50 Mitarbeiter und dann sagen die so, ja, ab morgen arbeitet ihr anders. CETA und Mordio, Mord und Totschlag. Also das ist natürlich nicht witzig. Und zumal dann auch nicht alles auf Anhieb funktioniert hat. Und da musste Stefan dann selbst Doppelschichten schieben, andere Maschine, Teile einlegen. Also was brutaler Aufwand, das System dort zum Laufen zu bekommen, hat dann auch funktioniert. Also das Konzept, das ging auf, eben durch die Eigenentwicklung, die er reingesteckt hat. Problem war nur, dass der Anbieter in die Insolvenz gegangen ist. Nicht wegen dem Projekt bei Stefans Eltern, aus anderen Gründen. Aber der Anbieter war weg und damit hatte Stefan letztendlich ein System an der Backe. Und mit dem System den elterlichen Betrieb, weil das war jetzt das digitale Backbone von diesem Unternehmen. Und da habe ich gesagt, okay, entweder ich bin den Rest meines Lebens oder zumindest mal eine sehr, sehr lange Zeit 24/7 immer erreichbar für das Ding, weil wenn irgendwas ist, ich bin der Einzige, der das lösen kann. Oder wir machen es neu. Weil diese Herausforderung, die meine Eltern hatten im Betrieb, die haben viele andere auch. Und wir reden jetzt hier von 2012. Und wenn wir es schaffen, so ein System mit dem Ansatz der Datendurchgängigkeit so aufzubauen, dass es, dass auch der Einführungsprozess gut stemmbar ist, dass man das eben nicht von jetzt auf gleich Schalter umlegen muss, dass man in kleinen Schritten das einführen kann, die ersten Schritte so klein wie möglich, so groß wie nötig zu gestalten, auf Basis modernster Technologien, dass das auch vom Rollout schnell geht, dass nämlich so ein System nicht nur große Unternehmen mit eigener IT-Abteilung und 7-stelligen Budgets sich sowas leisten können, sondern auch wirklich kleine und Kleinstunternehmer, dann ist da ein Markt da. Und das war so die Geburtsstunde, ich sage, okay, ich glaube, da ist ein Markt. Und da kam dann der Anruf.
Dann kam der Anruf für EvoMax zu gründen. 2015 habt ihr es gegründet, ne?
Die GmbH haben wir dann 2015 gegründet. Der Entwicklungsbeginn war 2013, 14. Dann die Gründung der GmbH 2015. Und
also der Beweis, dass es funktioniert und dass man Unternehmen aufbauen kann, das so funktioniert, war eigentlich schon durch die andere Software gegeben und durch den Fall, dass es den Markt gibt. Jetzt war ja noch der Punkt, da kriegt es selber hingepacken, das so zu entwickeln. Ne?
Ja, also da muss man dazu sagen, diese Software, die da eingeführt wurde, die war so ein bisschen zweckentfremdet worden. Ja, die war so ein bisschen für einen anderen Anwendungsfall, aber die hatte halt im Konzept diese Grundanlagen drin und deswegen hat der Stefan damals sich für die entschieden. Dieses System war auch zu dem Zeitpunkt technologisch im Grunde schon veraltet. Das hat Stefan damals eben gesehen. Das hat den Lebenszyklus längst hinter sich. Technologisch, das ist nicht skalierbar. Und deswegen hat er gesagt, neu machen und skalierbar machen. Also ein Markt für ein System, das es damals gab, das hätte es nicht gegeben.
Und jetzt hast du schon ein bisschen so angeteasert, was ihr macht, in welchen Bereichen ihr unterwegs seid. Wenn du jetzt EvoMax in einem Satz erklären müsstest, ohne irgendwelche Fachbegriffe, ohne Buzzwords, wie auch immer, wie würdest du es sagen oder wie würdest du es erklären?
Naja, also ich würde sagen, es ist ganzheitliche Prozessdigitalisierung in der Produktion, Fokusbereich Zerspanung, also CNC-Bearbeitung.
Mhm.
Das heißt, ganzheitliche Digitalisierung ist nach unserem Verständnis, man betrachtet den kompletten Prozess, der beginnt irgendwo im kaufmännischen Bereich und der endet vielleicht irgendwann am Warenausgang. Und alles, was dazwischen stattfindet in der Zerspanung, kann durchgängig digitalisiert werden.
Und ihr positioniert euch ja auch als markenoffen und so als kombinierte Plattform mit Best-of-Breed-Integration, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe. Mhm. Warum ist diese Haltung für euch strategisch so wichtig und wo ist vielleicht, ist sie vielleicht auch anstrengender, als es von außen klingt oder?
Naja, also wenn das Konzept funktionieren soll, dann muss es markenneutral, herstellerneutral sein, weil die Welt da draußen ist unglaublich heterogen. Es gibt kein Unternehmen, das von der Systemlandschaft her ist wie das andere. Es gibt ERP-Systeme en masse, es gibt CAD-CAM-Systeme en masse, es gibt Werkzeugmaschinen mit unterschiedlichsten Steuerungen und verschiedenste Systeme da draußen, die man in so einen Prozess einbinden muss, um den ganzheitlich zu gestalten. Und die Kombination aus diesen Systemen ist so vielfältig. Also Lotto ist ein Witz dagegen. So. Und deswegen muss das markenneutral sein. Und die Herausforderung besteht natürlich darin, eine Systemarchitektur so zu bauen, dass man mit dieser Vielfalt umgehen kann. Ja, weil wenn wir natürlich, wir haben ja gesagt, wir wollen auch kleine und Kleinstunternehmen bedienen können. Unser kleinster Kunde, 10 Mitarbeiter. Das muss gehen. Und das geht aber nicht, wenn es betriebswirtschaftlich nicht darstellbar ist, diesem Kunden. Das heißt, unsere Plattform muss kommen und muss möglichst schnell und einfach da implementierbar sein in dessen individuelle Systemlandschaft.
Okay. Und wenn du jetzt sagst Plattform und der geneigte Produktioner sagt, okay, was verstehst du genau unter der Plattform? Du hast jetzt gesagt, von allen Prozessen, ist es jetzt ein MES-System, ist es ein WMS-System oder Tool-Management-System oder was macht sie konkret? Ja, klingt jetzt so, als würde die alles erschlagen.
Ja. Also das ist ein wichtiger Punkt. Ich kann ja auch mal von der Seite kommen, was sind wir nicht? Also wir sind kein ERP-System. Das ist ein Bereich, in den gehen wir nicht, weil das ist auch ein Stück weit ein gelöstes Problem. Und beim ERP fängt es an.
Findest du? Also ich habe noch kein ERP-System gesehen, das irgendwie angenehm zu bedienen ist.
Okay.
Also ich bin ja der Meinung, wenn du ein ERP-System auf den Markt bringst, das auch intuitiv ist, so wie ein iPhone, also dieser iPhone-Moment beim ERP-System, auf den warte ich noch.
Ah ja, okay. Naja, ja, das ist natürlich ein interessanter eigener Punkt, weil wir würden ja auch sagen, auf ERP-Seite braucht es eigentlich nicht viel, weil wir kommen ja drunter mit dem MES und da lässt sich schon einiges machen, was ERP-Systeme vorgeblich können und halt eben, wo ERP-Systeme an die Grenzen stoßen, weil die kommen in die Tiefe nicht, in der Regel nicht so weit. Aber trotzdem, wir sind kein ERP-System, also Rechnungen schreiben, Angebote schreiben, das machst du nicht mit unserem System. Aber wir flanschen in der Regel an die ERP-Systeme an, weil dort ja oft schon Informationen über die Fertigung oder für die Fertigung, also Auftragsinformationen rauskommt, die wir dann übernehmen. Ich rede gern eher also wenn ich von Plattform spreche, spreche ich auch gern von Anwendungsszenarien. Was kann man damit machen? Ich kann was ganz Einfaches machen. Ich kann meine Maschinen anbinden und mir Maschinendaten anzeigen lassen und auswerten lassen. Zustände, Laufzeiten, Stückzahlen, was auch immer. Das ist ein ganz, ganz einfacher Anwendungsfall, geht vom Fleck weg, relativ easy. Ist auch kein Change Management drin, weil man knüpft ja nur Maschinen an und kann sie sich anzeigen lassen. Das geht. Dann gibt es den Anwendungsfall Fertigungsplanung und Steuerung. Ja, da sind wir schon ein Stück weit in ERP-Nähe. Das heißt, man hat vielleicht Auftragsdaten im ERP-System, die sind aber noch nicht irgendwie wirklich gut vorstrukturiert. Die kommen vielleicht aus dem Angebot heraus, also ein gewisser Workflow ist da, aber dann hat ein ERP-System vielleicht nicht den Durchgriff auf die Ressourcen und weiß nicht, wie sind die Ressourcen ausgelastet, womit. Und dieses ganze Thema Planung, das ist tatsächlich noch oft ungelöst. Da gibt es einfach noch nichts. Also da gibt es schon gute Systeme, aber gerade in einer Zerspanung, wo man oft in der Einzelteilfertigung unterwegs ist, kleine Stückzahlen, das ist schon ein gewaltig dickes Brett, was man da bohren muss, um da die Transparenz reinzubringen in den Fertigungszustand. Also ich muss ja wissen über eine Vielzahl von Aufträgen, die parallel laufen mit unterschiedlichsten Workflows, wo ist mein Auftrag gerade, wo sind meine Bauteile, in welchem Zustand sind die? Und das betrifft ja dann zum Beispiel auch manuelle Arbeitsprozesse, Montageprozesse, was auch immer auch manuell stattfinden kann. Also in all diese Prozesse innerhalb oder all diese Prozesse muss man ein Stück weit ja tracken, transparent machen, um sinnvoll planen zu können. Und da sind wir jetzt noch gar nicht so, da muss man gar nicht so sehr jetzt auch in Maschinenerfassung denken, sondern es kann auch mal losgelöst nur manuelle Prozesse betreffen. Ja. Das ist ein weiteres Anwendungsszenario.
Okay, jetzt kommen bei mir genau zwei Fragen jetzt spontan auf. Das eine ist, du hast gesagt, ihr seid kein ERP, ihr flanscht euch aber irgendwie an ans ERP. Und ihr seid aber auch bei Kleinstunternehmen unterwegs. Nicht jeder nutzt quasi ein ERP-System in dem Sinn.
Ja.
Was macht ihr dann? Ersetzt es dann? Ich meine, das ganze Thema Stammdaten, Stammdatenpflege etc. braucht ihr ja, wenn ihr sowas tracken wollt, nachverfolgen wollt. Woher kriegt ihr es dann?
Also Stammdaten etc. kann der natürlich auch bei uns anlegen. Das geht schon. Also dieses System, unser System hat eine vollständige Artikellogik vergleichbar mit dem ERP-System. Also es ist eine ERP-System-Logik drin. Und man kann das System ein Stück weit nutzen, wie andere ein ERP-System nutzen. Mhm. Da propagieren wir dann, hol dir das einfachste ERP-System, ich sag mal ERP. Wir nutzen beispielsweise Lexware Office, kostet 20 Euro im Monat, kannst Angebote schreiben, Rechnungen und so weiter. Alles wunderbar, Dativ-Integration reicht. Das reicht für ein kleines Produktionsunternehmen. Den Rest, was die Produktion unten betrifft, das kannst du mit Evomex machen. Und dann gibt es eine Schnittstelle, eine einfache, und das war's.
Okay. Und wie würdet ihr euch jetzt dann von einem anderen MES-System abgrenzen? Gibt ja auch ganz viele MES-Anbieter.
Ja, es gibt sehr, sehr viele MES-Anbieter. Und deswegen ist mir wichtig, diese Abgrenzung in der Terminologie, dass wir sagen, nein, es ist eine Plattform, die wir haben, die man in verschiedenen Szenarien anwenden kann. Ein Szenario ist MES für mich, ja. Aber wir sind jetzt kein klassisches MES-System, nach meinem Verständnis.
Okay.
Was uns dann unterscheidet, ist die Möglichkeit des Ausbaus der verschiedenen Szenarien. Ich kann dann diesen ganzen digitalen Werkzeugprozess beispielsweise abbilden. Und wenn ich, das ist gerade in der Zerspanung oft noch ein großes, großes Thema, Transparenz in den Werkzeugen, in Fräswerkzeugen beispielsweise. Dass das Unternehmen nicht wissen, wo ist welches Werkzeug in welchem Zustand. Die Maschinen stehen still, weil die Werkzeuge nicht da sind. So. Welchen Zustand ist dieses Werkzeug? Wie lange ist es schon gelaufen? Keine Ahnung. Ach, ich mache lieber mal Neues rein. Kostenverschwendung. Das ist so ein Anwendungsfall, den wir dann mit abbilden können. So. Das ist auch oft ein Einstiegspunkt. Aber dann kommt die Frage, ja super, jetzt weiß ich überall, wo meine Werkzeuge sind. Ganz toll. Woher weiß ich, wann ich welches Werkzeug brauche? Und auf einmal ist man in dieser Auftragswelt, in dieser MES-Welt drin. Und dann kombiniert man das Thema der Fertigungsplanung, Steuerung, kombiniert man mit den Werkzeugen und auf einmal entsteht ein neues Anwendungsszenario. Und das ist das, was wir Jobmanagement nennen. Mhm. Also dann hole ich die NC-Daten mit rein. Ein NC-Programm sagt mir, ein NC-Programm ist Teil eines Auftrags und ein NC-Programm sagt mir, welche Werkzeuge brauche ich für die Bearbeitung dieses Bauteils. Und der Auftragskontext und Planung sagt mir, wann brauche ich welche Werkzeuge an welcher Maschine. Und wenn das System weiß, in welchem Zustand ist die Maschine, welche Werkzeuge sind drin, ist das richtige Bauteil für diesen Auftrag auf der Maschine, dann kann das System sagen, die Maschine kann gestartet werden. Oder das System sagt, nein, du kannst die Maschine nicht starten, weil der Auftrag ist nicht freigegeben. Das dritte Werkzeug fehlt, du kannst die ersten zwei laufen lassen, aber dann wird die Maschine stillstehen. Also besorg lieber das dritte Werkzeug. Und auf einmal fangen an, die Daten ineinander zu greifen. Der Prozess kann fließen. Der Mann an der Maschine oder Frau an der Maschine wird entlastet, weil er kann viel besser vordisponieren oder sie. Und er weiß, wenn er die Maschine einschaltet, dann weiß er, die Maschine überlebt das. Die läuft durch, weil das System es gecheckt hat. Mhm. Und das nimmt dann Stress raus.
Wo würdest du denn sagen, wäre so der klassische Ansatzpunkt, womit die Unternehmen normalerweise mit euch beginnen? Wenn ich sage, ich habe gar nichts und ich sage, ich muss jetzt digital werden, ja, ich möchte in die Digitalisierung investieren, was ist so der erste Use Case, der normalerweise, dieses Feld öffnet, nicht nur für euch, aber auch den Einstieg leicht macht für so Unternehmen? Mhm.
Also lustigerweise, mit so einer Frage ist noch niemand um die Ecke gekommen, wäre schön. Sagt, ich möchte mal digitalisieren. das gibt es eigentlich nicht. Die Situation ist immer die, dass jemand hat ein Problem und bekommt Wind davon, dass da Möglichkeiten gibt, es zu lösen. Und also in der Vergangenheit war tatsächlich das häufigste Szenario, das, was ich gerade gesagt habe, das mit den Werkzeugen. Es ist schon erstaunlich, also in der Zerspannung sind die Werkzeuge ein unglaublich großer Kostenblock. Und es steckt unglaublich viel Verschwendung drin, beziehungsweise Potenzial, wenn man es richtig macht. Und das ist oft ein Punkt, an dem Unternehmen anfangen, drüber nachzudenken, wie man es verbessern kann. Und damit kann man auch ganz gut anfangen. Und auch in kleinen Umfang anfangen. Weil da muss man dann schon, wenn man den digitalen Werkzeugprozess einführt, da legt man schon so einen ersten roten Faden digital durch die Fertigung durch. Vom CAM-System, vielleicht über eine Werkzeugvoreinstellung, also ein Werkzeugmessgerät, das die Werkzeuge vorher vermisst, bevor sie in die Maschine kommen. Dann baut man vielleicht Lagerorte, stellt sich Lagerorte zusammen, die man digital verknüpfen kann. Und man hat die Maschinenanbindung. Das ist so ein Pfad, den hat man dann schon mal gelegt. Und den kann man dann eben erweitern. Das ist dann genau das Szenario. Ja, ich weiß jetzt, okay, Werkzeuge laufen schön fließend durch. Ich weiß überall, wo meine Werkzeuge sind. Und dann die Frage, ja, woher weiß ich, wann ich welches Werkzeug brauche? Und dann macht man den Pfad länger nach vorne und hinten.
Also im Prinzip, ihr bietet den Werkzeugkoffer für die Werkzeuge zum Beispiel und dann kann ich mir so modular das Ding zusammenstöpseln, so wie ich es brauche.
Richtig. Das ist in der Vergangenheit immer das häufigste gewesen. Was gerade immer stärker angefragt wird, ist tatsächlich das Thema der Planung beziehungsweise auch der Fertigungssteuerung, also das MES-Thema. Da drückt viele sehr, sehr stark den Schuh. Das ist so. Was man dabei, glaube ich, unterschätzt, ist gerade in der Planung, das ist nicht nur eine technologische Veranstaltung, sondern das ist ein Prozessthema. Mhm. Ja, da muss man ran.
Ja, das ist es. Ja, ja, das ist definitiv ein Prozessthema.
Ja. Und technisch ist das nicht so das Problem, sondern da ist auch Standardisierungsarbeit und auf Kundenseite notwendig. Mhm. Und das ist halt im Arbeitsalltag auch nicht so ganz einfach zu stemmen. Ja,
oftmals auch tatsächlich auch sich mal Gedanken zu machen über das eigene Produktportfolio. Mhm. Ja, zu sagen, wie möchte ich meine Produkte planen, oder ich nenne es dann gerne Planungsstrategien. Mhm. Welche Planungsstrategien fahre ich für welche Produkte und für welche fahre ich andere und so weiter und so fort. Na, den Wertstrom auch einfach mal sich Gedanken zu machen, entsprechend zu designen. Ja. Das ist natürlich machen nicht viele, ja, dass die das dann auch konsequent durchziehen so.
Es ist anstrengend und man braucht mindestens eine Person, die da massiv dahinter ist, eher mehr.
Ja, ist anstrengend und du brauchst jemanden, der das auch treibt und sagt, so möchte ich das auch, ja. Und entsprechend das dann noch nachhaltig durchsetze. Weil ich sage jetzt mal von der Planungsstrategie, es gibt vielleicht Produkte, die möchte ich make to stock machen, manche mache ich make to order, ich habe vielleicht auch feste Lieferzeiten dahinter, die ich anbieten möchte. Und entsprechend kann ich auch noch meine Lagerstrategien ableiten und das bedarf auch ein bisschen Hirnschmalz. Ich sage es jetzt mal so, wie möchte ich es wirklich gestalten und dann auch darauf zu vertrauen, dass das dann auch wirklich läuft, ja, oder zu sehen. Klar, ich muss kontinuierlich dranbleiben, aber viele glauben an gewisse Dinge nicht. Ja. Wenn ich vor allem an das Thema Flusseffizienz gehe, ja, die sehen immer nur die Ressourcen, die Maschinen müssen immer laufen. Und anstatt zu sagen, okay, komm, lass uns die Flusseffizienz erhöhen.
Ja. Ja, beziehungsweise ich glaube halt, laufende Maschinen sind wahrscheinlich ein Resultat von guter Flusseffizienz, wie du es nennst.
Ja, du schaust halt zuerst, dass du die Sache ins Fließen kriegst und danach gehst du Richtung Ressourceneffizienz, dass die Maschinen laufen, ne? Idealerweise. Ja. Aber viele sagen, okay, die Maschinen müssen laufen. Und dann hemmen sie sich. Ja? Alles schon erlebt, können wir nachher uns noch beim Bier austauschen. Ja.
Ein Aspekt ist mir aber noch wichtig in dem Zusammenhang mit Planung. Also deswegen, ich rede immer von Fertigungsplanung und Steuerung. Das ist letztendlich die Kombination aus APS, MES. Also aus unserer Sicht ergibt Planung keinen Sinn, solange nicht alle Prozessschritte digital mitverfolgt werden. Das heißt, an manuellen Arbeitsplätzen, an Lagerorten, an Maschinenarbeitsplätzen, überall muss es digitale Devices geben, die den Leuten die Informationen geben, die sie brauchen und an denen die Mitarbeiter dann auch ohne großen Aufwand direkt zurückmelden. Und das, also per Drag and Drop kriegen die ihre Aufgaben serviert, dokumentieren den Arbeitsfortschritt, so einfach swipe wie auf dem Handy, kein irgendwie rumgerenne, scanne, irgendwelche Fresszettel abscannen oder sonst, alles vollständig digital. Und das ist aber halt, und das einzuführen, ist halt ein gewisser Aufwand.
Ja, und auf das würde ich jetzt gern kommen, weil ich meine, durchgängig digitalisieren ist das eine und das ist ja schon auch verknüpft, wenn ich diese Reise starte und es wird immer mehr und du hast gerade von dem Pfad gesprochen, den ich dann nach vorne und nach hinten verlängere. Das mache ich ja dann auch nicht einfach so, weil ich jetzt Bock drauf habe, sondern ich brauche auch irgendwie eine Vision, wo es hingehen soll, das Ganze. Und das ist dann doch auch eine längere Story für die Unternehmen und auch ein gewisses Spannungsfeld, in dem sie sich sicher auch bewegen, zu sagen, okay, wie lange gehe ich das mit? Oder also sag mal, diesen langen Atem auch zu haben, wie stellt sie das sicher, dass die jetzt auch nicht von dieser Vision oder sag ich mal erschlagen werden oder vielleicht auch ihre strategische Klammer verlieren in dem ganzen Prozess?
Oh. Ja, es ist tatsächlich gar keine so einfache Aufgabe. Für uns von ziemlich entscheidender Bedeutung, dass wir schon im Vorfeld, schon während des Vertriebsprozesses auch wir eine gewisse Analyse des Kunden machen müssen. Wir müssen sehen, ist der Kunde oder der Interessent auch in der Lage, so eine Vision zu entwickeln? Ist es nur der Geschäftsführer? Hat er auch die Leute dafür, die sowas können, die sowas mitgehen können, die sowas tragen? Oder sind die überfordert? Also wir machen das ja ganz gern so im Vertriebsprozess, nach dem ersten Online-Meeting, beispielsweise, schicken wir die sehr gerne zu Referenzkunden. Und da ist es uns nicht nur einmal passiert, dass da Unternehmen rausgegangen sind und die im Grunde umgefallen sind. Und gesagt, das ist zu viel. Das ist zu weit weg. Also das schaffe ich nicht. Und es war natürlich für uns in dem Moment natürlich vertrieblich irgendwie ärgerlich, aber letztendlich auch ein Segen, weil wir können so eine Vision nicht von außen in ein Unternehmen initiieren. Wir können zeigen, was geht, und dann sind wir der Partner, aber der Träger der Vision muss das Unternehmen selbst sein. Und die müssen das wollen, diesen langen Weg gehen können und dieses Sehen, das Matterhorn, die Spitze des Matterhorns für sich sehen können. Und dann nimmt man diesen Pfad zum Matterhorn und macht den halt in kleinere Etappen und baut es dann so gemeinsam mit dem Kunden die einzelnen Schritte, wie gesagt, immer so klein wie möglich, so groß wie nötig. Wichtig ist eben, dass man aber gemeinsam die Spitze des Matterhorns sieht, weil, um beim Bild zu bleiben, ist es schlecht, wenn man losläuft und am Basislager feststellt, dass man auch die Flipflops anhat. Ja, so. Und wie lange das dann dauert, ist im Grunde irrelevant. Also das kann Jahre dauern oder es dauert in der Regel auch Jahre. Nicht, weil die Implementierung so lang dauert. Klar, haben wir auch Herausforderungen entlang des Weges, wenn neue Systemlandschaften dazukommen, die wir erst uns erschließen müssen, dann dauert es bei uns auch. Aber in vielen Fällen ist nicht die Technologie der Bremser, sondern die Anpassungsprozesse des Kunden an die veränderte Arbeitsweise.
Was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung da in diesem Change-Management-Prozess, vor allem auch im Mittelstand?
Ja, das klingt jetzt natürlich so platt, aber eben das Thema, die Leute mitnehmen. Hm. Und Leute mitnehmen funktioniert nicht über eine PowerPoint-Präsentation oder dass man sie mal gemeinsam in einen Workshop mit reinstopft, sondern ja, tatsächlich ist es, glaube ich, ein Stück weit unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen. Es gibt Teams, die sind so saugut. Ja, also das ist irgendwie, wo in der Breite einfach wahnsinnig innovativ denkende und motivierte Leute sind. Das ist natürlich ein Traum. Es gibt aber auch natürlich Kunden, die an einzelnen Positionen starke Leute haben und die dann ihre Mitarbeiter mit durch den Prozess durchnehmen müssen. Dann ist es halt einfach, am Anfang sind es Sorgen, die mit ein, also Sorgen oder vielleicht auch Zweifel. Es funktioniert doch eh nicht. Und dann funktioniert bei der Implementierung tatsächlich der erste Anlauf mal nicht. Dann funktioniert mal was nicht. Ah, ich habe es doch immer gesagt. Und sagen, nein, dranbleiben, nächster Versuch, jetzt klappt's, schau. Und dann ist es so oft, wir arbeiten auch oft mit Proof-of-Concept-Projekten am Anfang, um in einem kleinen, geschützten Umfeld zu zeigen, schau, so funktioniert das, so kann das funktionieren. Und dann ist es wie so ein kleines Schaufenster im Unternehmen, wo die anderen Kollegen hingehen können und sagen, okay, cool, das will ich auch in meiner Abteilung oder bei meinen Maschinen. Und dann kriegt es im Idealfall so eine gewisse Eigendynamik das entsteht so ein Zug von Kundenseite.
Wenn ich jetzt, bevor ich jetzt nochmal auf dieses Thema Mittelstand auch nochmal komme, ja, weil ich meine, du hast gerade gesagt, was ist auch wichtig, damit das auch funktioniert, würde ich gerne nachher nochmal drauf eingehen, aber was mich da vielleicht davor nochmal interessiert, und wir haben es jetzt ja schon relativ häufig erwähnt oder du hast es auch sehr häufig erwähnt, im Mittelstand und KMU und Kleinstunternehmen, und das ist ja auch was, was dir ja persönlich, so haben wir es im Vorgespräch ja auch wie wir geredet haben, ist das sehr stark rausgekommen, dass das dir persönlich sehr, sehr wichtig ist und ein großes Anliegen ist, das Thema Mittelstand und euch bei Evomax generell. Was bedeutet das für dich, dass ihr da vor allem auch in den Mittelstand reingeht und KMU die Sachen ermöglicht?
Also vielleicht möchte ich vorneweg kurz eins sagen. Wenn ich von Mittelstand rede, dann meine ich natürlich mittelständische Unternehmen. Ich meine aber vor allem auch ein Mindset, eine Kultur, ein Spirit, den es auch in großen Unternehmen gibt oder geben kann. Ja, es geht um das Thema der Eigenverantwortung, Verantwortung, die man übernimmt für eine Sache. Das kann es in großen Unternehmen genauso geben. Das will ich gar nicht ausschließen. Also ich schließe auch für uns nicht aus, mit großen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Aber was ist uns am Mittelstand so wichtig, ist es, wir leben in einem Land und in Deutschland, in Europa, das sehr stark geprägt ist von dieser mittelständischen Struktur, und die mittelständische Struktur hat dieses Thema der Eigenverantwortung. Und wenn was nicht funktioniert, dann muss ich dafür sorgen, dass es funktioniert. Und das hat zu diesem Erfindergeist geführt. Daraus entsteht eine sehr, sehr hohe Resilienz. Ja, also eine mittelständische Struktur ist im Grunde anpassungsfähiger als eine große, weil sie sich schneller, weil sie agiler ist. Und das ist uns wahnsinnig wichtig, uns dafür einzusetzen und unseren Beitrag dafür zu leisten, dass diese mittelständischen Strukturen bestehen bleiben können. Ja, und das ist, weil ich glaube, es ist ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft und damit auch unseres Wohlstands.
Hm. Finde ich super, weil wie gesagt, das ist auch so ein bisschen meine Mission, dass wir können wettbewerbsfähig sein, wenn wir es richtig machen. Ja, und wenn wir genau dieses Prozessuale plus die Digitalisierung sauber miteinander verknüpfen.
Ja.
Weil es ist einfach, wir brauchen uns nicht verstecken, wir haben einen lässigen KMU-Mittelstand und so weiter und so fort, der auch der Backbone unserer Gesellschaft ist,
ja.
Und von dem viel abhängt.
Ja, wer weiß, ich würde nicht ausschließen, dass es eine Renaissance des Mittelstands und der Produktion und Industrie in Europa gibt. Ja, ich meine, vielleicht kommen wir nachher noch auf so ein Thema zu sprechen, der KI und der Möglichkeiten und der Entwicklungen. Vor dem Hintergrund, ich will nicht ausschließen, dass dieses Know-how, das wir hier haben und die Fähigkeiten mit den richtigen Werkzeugen unterstützt, uns viel weiter nach vorne katapultieren, als wir es gerade uns selber vorstellen können. Ich glaube nicht, dass wir die Abgehängten sind.
Ja, ich glaube ich auch nicht. Wir müssen den Mut haben, es auch zu probieren und zu machen, weil wir haben so viel Wissen und so viel Know-how, was andere nicht haben, wo andere hinterherhinken. Und wenn man das strukturiert und systematisch macht, glaube ich, ist das schon, da haben wir wirklich ein Potenzial da, ja. Ich nehme das jetzt noch mit, wir werden nachher nochmal über KI dann ein bisschen, dann komme ich nochmal auf KI zu sprechen. Okay. Aber du, was ganz spannend ist, du hast jetzt gesagt, ja, der Mittelstand, der Mindset, er ist anpassungsfähig, Eigenverantwortung, agil und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz ist ja doch das Thema Digitalisierung im Mittelstand, es wird seit jeher gepredigt, wir müssen und so weiter und so fort, aber es läuft irgendwie gefühlt nur sehr schleppend. Auch andere Podcast-Gäste, die ich zu Gast habe, die ich dann frage, die auch in dem Bereich unterwegs sind, sagen, ja, naja, die Bandbreite ist schon sehr, sehr groß, was wir da alles erleben noch, ja, und gefühlt ist es noch nicht da angekommen, wo es sein sollte. Woran liegt das von deiner Meinung nach? Da kommen wir auch wieder so ein bisschen die Brücke vielleicht zum Thema, woran scheitern vielleicht auch diese ganzen Implementierungen oder diese Transformationen? Ne?
Naja, also es ist ein bisschen Bullshit-Bingo, aber Digitalisierung ist halt kein Sprint, sondern Marathon, wie man so schön sagt. Da brauchst du einen langen Atem dafür. Das will ich jetzt dem Mittelstand nicht absprechen. Vielleicht ist es zum Teil so, dass es uns zu lange zu gut ging. Ja, dass man es einfach nicht gebraucht hat. Und es gibt, wir sind halt schon eine Hardware-Nation. Ja? Also wir sind die Maschinenbauer. Und ich habe manchmal das Gefühl, du kannst so einen mittelständischen Geschäftsführer wechseln nachts um 3 und sagt er, ja klar, kein Problem, Maschine bestellen. Oder zack, Halle bauen. Ja? Das macht er aus dem FF. Digitalisierung ist ja abstrakt. Und ich kann zu einem Maschinenbauer gehen, mir da die Maschine angucken, mir die zeigen lassen, da gibt's eine Spezifikation, dann kann ich mir die konfigurieren, dann kann ich mir die bestellen, dann steht die auf meinem Hof. Und die Bank ist sogar so freundlich, das in der Regel immer zu finanzieren, weil eine Bank hat einen Gegenwert, ist ja ein Stück Metall, was da rumliegt. Digitalisierung ist abstrakt. Ich kann vor allem komplexere Produkte wie das unsere nicht einfach mal so mir kurz zusammen konfigurieren und mir dahinstellen, sondern das erfordert eine gewisse, ich muss es ein Stück weit erleben. Ich kann es mir angucken bei Kunden, aber ich muss es für mich erleben und die Schritte machen. Und das sind eben Hürden. Also wir haben oft die Situation, manchmal läuft es bei den Unternehmen zu gut und manchmal zu schlecht, aber der Moment ist nie der richtige, um die ersten Schritte zu machen. Und ich nehme schon eine Veränderung wahr. Wir erleben schon, dass das Thema grundsätzlich präsenter wird und dass mehr in die Richtung gemacht wird, weil ganz ehrlich, wir haben zwar tolle Maschinen und die werden auch immer noch besser, aber so viel besser werden sie auch nicht, dass sie das rausholen, was die Chinesen uns abjagen. Kann man vergessen.
Aber sind es vielleicht auch manchmal banalere Dinge, die einfach noch nicht stimmen? Also das ist das, was ich erlebe manchmal, wo ich sage, ganz ehrlich, schön, dass ihr über Digitalisierung nachdenkt, aber ihr habt noch ganz andere Dinge am Laufen. Also ich bringe immer gerne ein Beispiel von einem Kunden, wo ich war, wo wir uns einen Verpackungsprozess angeschaut haben und
wirklich quick und dirty eine Analyse gemacht haben. Mhm. Aber allein bei dem quick und dirty, ohne ins Detail zu gehen, nach einer halben Stunde Beobachtung vom Prozess und so weiter, ich sagte mir, wir brauchen gar nichts investieren. Wir müssen nur den Arbeitsplatz anders gestalten. 30% mhm. Produktivitätssteigerung. Mhm. Ja, zack. Ist bis heute nicht umgesetzt worden, glaube ich. Ja, und du denkst, okay, gut, ja. Wieso? Ja, ja. Ich meine, das sind so prozessuale Themen, ja, die wahrscheinlich auch sehr stark mit dem Thema Führung zusammenhängen. Ist das für dich, siehst du da auch ein Thema, dass du sagst, okay, die Führung tickt? Einerseits, ja, es ist zu abstrakt für die Führung, aber auch vielleicht die Art und Weise, wie sie führt?
Also mit Sicherheit, da gibt es eben von bis und das ist das, was ich meinte, wo wir während des Vertriebsprozesses zum Teil auch einfach eine gewisse Risikoabwägung vornehmen müssen, ist die Unternehmenskultur dafür geeignet, so einen Prozess, also so ein Transformationsprozess mit uns gemeinsam zu gehen oder nicht. Mhm. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Kulturthema, ein Führungsthema, definitiv. Ich glaube, es ist halt aber auch einfach nur zutiefst menschlich. Ich meine, wir selber erleben uns doch im Alltag auch öfter mal und ertappen uns vielleicht dabei, dass wir, wie sagt man so schön, keine Zeit haben, einen Zaun zu bauen, weil wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, die Hühner zu fangen. Ja, das sind so.
Und, das ist ein Klassiker. Ja. Das sage ich auch meinen Kunden. Go slow to go fast.
Ja, ich glaube, es ist halt anstrengend. Es ist wie auf dem, keine Ahnung, wie auf dem Marathon zu trainieren oder sich irgendwie den Sixpack irgendwie hinzutrainieren. Es ist halt einfach anstrengend. Es ist nicht dreimal Sit-Ups gemacht und schon ist es da. Es ist ein längerer Weg und währenddessen hat man ja unglaublich viel um die Ohren. Es ist ja nicht so, dass den Unternehmen langweilig ist. Also entweder sie sind halt, wie gesagt, sie sind total im Stress, weil sie die Hütte voll haben mit Aufträgen. Oder leider auch sehr häufig stehen sie halt dann vielleicht schon im Rücken zur Wand und sagen, oh, ganz schlecht, gerade keine Investition möglich.
Hm. Ist es auch manchmal Angst vor den neuen Technologien? Jetzt kann man die Brücke schlagen, also Cloud, ja, Datensouveränität, solche Themen, KI, jetzt kommen wir zur KI. Ist es auch vielleicht Angst, dass ich kenne mich zu wenig aus, ich bin da zu wenig drinnen oder ich habe Angst, dass meine Daten irgendwer kriegt, ja, oder keine Ahnung.
Nehme ich so nicht wahr. Also eine Angst sehe ich da, also im Großen und Ganzen sehe ich da jetzt keine Angst vor irgendwelchen, dass Daten verloren gehen. Jetzt, zumindest bei uns jetzt. Wir haben natürlich ein sehr persönliches, einen sehr persönlichen Kontakt zu unseren Interessenten und Kunden und da entsteht dann schon ein Vertrauensverhältnis, muss es auch. Und da ist es eher nicht so das Thema. Was es schon gibt, sind einfach natürlich Vorbehalte von Leuten, die es dann im Prozess betrifft. Also eben Leute, die seit 30 Jahren eben unglaubliches Know-how drin aufgebaut haben und genau wissen, also die sind sozusagen die digitale Lagerverwaltung. Aber alles in meinem Kopf. Und für die ist es natürlich unangenehm, wenn sie sagen, okay, mein ganzes Wissen ist womöglich ein Stück weit obsolet.
Das ist auch Sicherheit für die, ne? Ich werde nicht gekündigt. Ja,
ja, schwierig.
Macht,
genau.
Macht.
Ja, ja, natürlich. Und das muss jetzt nicht mal vorsätzlich sein, das kann ja auch unbewusst stattfinden. Naja. Das kann ich auch komplett verstehen. Unsere Erfahrung war bis jetzt eigentlich in der Regel schon die, dass Zweifler irgendwann zu Fans wurden, weil sie gemerkt haben, das entspannt mich ja. Ich hänge das Werkzeug in die Maschine und easy, ich gehe jetzt in Feierabend.
Ja, da kann ich auch Geschichten erzählen, ja. wenn du das hast, dann weißt du, hast es geschafft, ja. Wo die Zweifler dann stehen und du, kann ich jetzt so am Podcast nicht stehen. Es ist einfach super. Und dann sagst du, Johannes, ist echt super. Oder wenn die dann dastehen und dann beginnen zu diskutieren über gewisse Sachen, wo du sagst, cool, die kommen ins Gespräch darüber. Ja. Es erfüllt genau den Zweck, ja. Und die größten Zweifler werden auf einmal die größten Fans und Supporter und die treiben es dann.
Ja, ja.
Das ist einfach genial.
Ja, das stimmt wohl.
Ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen, habe ich gesagt, die Brücke Richtung KI geschlagen. Mhm. Du hast KI jetzt vorhin erwähnt. Was ist denn, wenn du das jetzt siehst, ich meine, einerseits wo nutzt ihr, wo kommt bei euch KI, beziehungsweise wenn ich das Feld jetzt ganz aufmache, wo siehst denn du das Potenzial oder warum sagst du, hey, wenn wir das jetzt geschickt machen mit KI, dann glaube ich, sind wir nicht abgehängt in Europa.
Also was ich eigentlich damit meinte, war nicht, dass, also auch, wenn wir es geschickt nutzen, Technologie im Allgemeinen, dann sind wir nicht abgehängt. Ich meine auch KI. Ich fange mal von der Seite an. Ja, bis vor nicht allzu langer Zeit war als Beispiel die USA oder ist es ja immer noch ein Land mit einem sehr, sehr hohen Bruttoinlandsprodukt, mit unfassbar tollen Unternehmen, die eine wahnsinnige Marktkapitalisierung haben, unglaublich tolle Produkte entwickeln. Und auf einmal frisst die Revolution, fängt an, sich selbst zu fressen. Also jetzt Softwareentwickler in San Francisco sein, ich will nicht unbedingt tauschen. Und am Beispiel USA, was hat die USA? Die hat diese Technologie, die sich aber gerade selbst auffrisst, hat aber wenig, also oder nicht mehr so eine starke Industrie, industrielle Basis. Die ist da weg erodiert und damit auch das Know-how. Produkte werden wir aber weiterhin brauchen. Ja, also es wird weiterhin, die Welt des Dinglichen wird weiterhin existieren. Und wenn wir jetzt in Europa als Beispiel unsere Hausaufgaben gut machen, und damit meine ich jetzt nicht nur Digitalisierung, Innovation, sondern natürlich auch gewisse politische Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssen. Ich meine, die sind gemeinhin bekannt. Dann sehe ich da eine große Chance für uns, uns da sehr, sehr prominent zu platzieren auf dem Weltmarkt. Also das meinte ich so ein bisschen. Und KI kann da natürlich auch eine Rolle spielen oder wird auch eine Rolle spielen. Was heißt KI für uns? Also da gibt es natürlich verschiedenste Betrachtungsweisen. Erstmal ist für uns als Unternehmen KI eine irrsinnige Beschleunigung. Also was und Vereinfachung unserer Arbeit, was wir mittlerweile auf Basis unseres technischen Fundaments machen können mit den Tools, die uns, mit den KI-Tools, die uns zur Verfügung stehen, ist irre. Ich bin jetzt zum Teil noch fassungslos darüber, was ich als Nicht-Coder für Produkte bauen kann. Ich bin gerade dabei, unsere eigene interne Business-Plattform zu bauen, ja, wo ich jetzt schon sagen kann, System 1, 2, 3, das wir gerade aktuell als Abo haben, das wird man in den nächsten paar wenigen Wochen, Monaten abschalten können, weil ich es einfach nachgebaut habe. Und das ermöglicht, also ich glaube, gerade für kleine Strukturen, ohne große IT-Abteilungen, werden die Möglichkeiten natürlich größer, diese KI-Tools zu nutzen, seien es Unternehmen wie wir oder auch unsere Kunden. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich unser Geschäftsmodell da ein Stück verändert, dass wir im Moment haben, also wir machen natürlich eine Standardsoftware, die wir beim Kunden einsetzen. Aber dadurch, dass wir eine gute Datengrundlage schaffen mit dem System, kann es auch sein in Zukunft, dass sich das Geschäftsmodell dahin erweitern wird, dass man sagt, hey, du willst hier noch ein Feature XY oder eine App XY, bau sie dir selber, code sie dir. Wir sorgen dafür, dass sie in deine Daten gut integriert sind. Das heißt, der ganze Prozess wird unglaublich viel dynamischer. Mhm. Und die Möglichkeiten, schneller, individueller Prozesse zu digitalisieren, wächst. Also die wachsen, die Möglichkeiten.
Wenn du jetzt sagst, das Geschäftsmodell würde sich dahingehend ändern, das könnte sein, ja, hypothetisch, dass ihr sagst, dem Kunden brauchst du dir selber. Habt ihr dann keine Angst, dass eure Software dann auch einfach sagt, ich bin jetzt der Kunde, sag, ja, so wie du jetzt das Abo XY nachbaust, naja, dann baue ich halt das von Evomax nach. Ist ja jetzt kein Thema mehr.
Naja, ich meine, ich würde es nicht für alle Zeit ausschließen, aber Stand heute ist der Burggraben, den wir um unser Unternehmen rum haben, schon noch ziemlich groß. Und das ist das Thema der Datenstrukturen. Ja? Das ist die Komplexität der Daten, mit denen man es zu tun hat, die aus den verschiedensten Systemen rauskommen, der Maschinensteuerung, der CAM-Systeme, der ERP-Systeme etc. Da ist so viel Kontextwissen drin, das hat die KI noch nicht. Vielleicht
noch,
irgendwann.
Noch nicht, ne?
Vielleicht irgendwann. Im Moment deutet sich's nicht an. Und auch ich, also auch in dem, was ich heute mache, komme ich natürlich an meine Grenzen. Ich würde jetzt nicht hergehen und unser Lexware Office würde ich jetzt noch nicht ersetzen, weil da sind Bankschnittstellen drin, Datev-Schnittstellen, so, ey, das fasse ich nicht an, das ist mir zu heiß. Und ich weiß auch nicht, wie lange ich das nicht anfassen will oder werde, weil alles will ich mir nicht ans Bein binden. Mhm. So eine Make-or-Buy-Entscheidung will immer noch gut überlegt sein, aber dieses Make wird halt erleichtert. Bei uns ist das Thema, diese Datenintegration und Datendurchgängigkeit, das ist und das damit verbundene Know-how, das ist unser Burggraben.
Mhm. Ich finde das sehr, sehr spannend, ja. Dahingehend, wo du sagst, ihr seid ein Softwareunternehmen, die Gefahr für Softwareunternehmen, du hast das jetzt schon gesagt, ja. San Francisco, möchte ich jetzt nicht unbedingt Softwareentwickler sein. Die Gefahr ist ja da.
Ja.
Einfach. Ja? Ja. Ihr habt zwar jetzt noch irgendwie ein USP, aber macht ihr euch Gedanken, was ist, wenn der nicht mehr da ist, wenn das so schnell geht, dass auf einmal das, was jetzt der Burggraben ist, der ziemlich schnell zugeschüttet wird, ja, und wir nur zuschauen können, sagen können, okay, fuck, jetzt ist er weg. Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht, wie ihr euch als Softwareunternehmen aufstellen könnt? Sagt, ihr geht mehr Richtung Plattformökonomie, dass ihr sagt, das ist ein Mehrwert, den die anderen vielleicht nicht bieten können, wenn sie sich selber bauen?
Ja, also natürlich denken wir drüber nach, weil wir sehen natürlich das Risiko, aber Stand heute ist es noch kein Problem. Vielleicht wird es eins, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht passen wir uns aber auch einfach nur an. Ich glaube, und das ist das, was ich meinte, mit unser Geschäftsmodell kann sich schrittweise verändern. Weg vom Anbieter von Standardsoftware, die einfach nur ausgerollt wird, das wird es wahrscheinlich auch weiterhin geben, hin zu, wir bauen dir eine Datengrundlage und wir helfen dir dabei, deine eigenen Anwendungen darauf aufzubauen. Das heißt auch vielleicht ein softwaregestützter Beratungsansatz. Das kann schon auch in die Richtung gehen. Ich glaube, bis auf Weiteres wird Know-how in dem Bereich weiterhin einen Wert haben. Ja? Mhm. Und wir werden sehen. Also ausschließen kann man nichts, aber wir nutzen alle Möglichkeiten, die sich auftun, so schnell wie möglich für uns selbst und versuchen da vollständig am Ball zu bleiben. Und
Ist spannend. Ja. Interessant. Wenn man nochmal, du hast das ganz kurz angeschnitten, auch die Unternehmen, dass sie halt irgendwie, sag ich mal, KI für sich nutzen können, schnell mal was programmieren können, das ist ja das eine. Was sind denn sonst die anderen Aspekte, wo du sagst, okay, wenn wir das jetzt geschickt machen mit KI, dann können die Unternehmen echt noch einen Mehrwert generieren? Oder brauchen wir uns nicht verstecken?
Ja, also es ist ja, also was wir jetzt ja gar nicht besprochen hatten, waren die Einsatzmöglichkeiten der KI für den Kunden im Rahmen eines solchen Produkts. Ja, und die sind natürlich auch gigantisch. Die meisten von uns nutzen KI im Arbeitsalltag. Die sind so teilweise integriert in Office oder Google Suite etc. Und da sehen wir ja schon, was KI uns an Arbeitserleichterung bringen kann, wenn sie auf diesem, ich sag mal, sehr allgemeinen Level eingesetzt werden. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben ein vollständig datentechnisch integriertes Unternehmen. Die Daten, die da vorhanden sind, sind ja irre riesig. Also je nachdem, wie weit man unser System baut, hängt datentechnisch alles miteinander zusammen. Die Auswertungsmöglichkeiten, die dann durch eine KI gegeben sind und vielleicht Mustererkennung, Verbesserungsprozesse, noch stärkere Automatisierungsmöglichkeiten. Ich glaube, da haben wir noch einiges zu holen. Also da steckt noch wahnsinnig viel Potenzial drin.
Spannend. Dafür bin ich gespannt. Und bevor wir jetzt Richtung Ende abbiegen, das hat ein bisschen auch mit eurem Geschäftsmodell oder so geht in diese Richtung der Frage, was sind so die strategischen Entscheidungen, die dich gerade intern auch am meisten beschäftigen oder euch generell beschäftigen für die nächsten Jahre, weil ihr sagt, okay, das wird jetzt die nächsten Jahre ziemlich prägen.
Also, wie sagt man so schön, Prognosen sind immer schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Ja. Also, es ist ja wahnsinnig schwer, bei der aktuellen Entwicklungsgeschwindigkeit das zu antizipieren. Wir legen großen Wert darauf, technologisch am Ball zu sein. Also das, was ich gesagt habe, das, was uns irgendwo über den Weg läuft, möglichst sofort zu verstehen, für uns nutzbar zu machen und wenn nicht für uns, dann vielleicht für unsere Kunden, immer in enger Absprache. Stichwort Open Claw. Ja, das ist, wann kam das, irgendwie wurde das publik? Anfang Februar?
Ja, ja, irgendwie so. Es ist ja, noch gar nicht so lange her.
Wir sind jetzt seit, wir haben ein paar Wochen gebraucht. Wir sind natürlich jetzt voll aufgesprungen auf den Zug, sind total gespannt, aber ich weiß nicht, was in den nächsten 3 Wochen passiert, was da noch so alles um die Ecke kommt. Insofern heißt es halt einfach Augen, Ohren, alles auf und mit Mut rangehen und nutzen, offen bleiben. Das ist das, was natürlich den Mittelstand ein Stück weit auch ausmacht. Innovativ bleiben, open-minded. Und dann gucken, was kann das für unser Geschäftsmodell bedeuten? Was könnten Veränderungen sein, die man antizipiert? Und das ist es eigentlich. Also 5-Jahres-Plan.
In der heutigen Zeit schwierig.
Aber auf gar keinen Fall den Kopf ins Sand stecken, weil ich glaube, es geht jetzt erst richtig los.
Sehr cool. Dann die letzte Frage.
Oh Gott.
Halb so wild. 3 Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest, können privater Natur sein, können aber auch beruflicher Natur sein. It's up to you.
3? Ich glaube, also Vertrauen ist sehr wichtig. Vertrauen ein Stück weit in sich selbst, in die eigene Idee, auch wenn man immer wieder gebeutelt wird und zurückgeworfen wird. Und ich glaube auch, dass Vertrauen wahnsinnig wichtig ist in einem Umfeld, wo es schnell gehen muss, weil Kontrolle bremst. Und das bringt mich vielleicht so ein bisschen auch zum zweiten Punkt. Das ist so ein Zitat, das ich noch nicht mehr gehört habe, das fand ich ganz witzig. Manchmal ist es besser, um Verzeihung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Ja, man muss manchmal einfach machen. Und
gibt es manche Politiker, die das auch machen? Ja. Gerade sehr, sehr häufig machen, gefühlt.
Ja, ja, die bitten dann halt nicht um Verzeihung.
Ja, ja, das stimmt.
Das gelingt nicht allen so gut. Und das Dritte, oh ja, da hätte ich mich jetzt wahrscheinlich vorbereiten müssen. Ne, ich glaube einfach nur sehr, sehr allgemein sagen, dieses Wachsamsein und in die Möglichkeiten denken. Natürlich haben wir Sorge, haben wir alle Sorgen vor den ganzen Dingen, die um uns herum ständig passieren, sich vollständig außerhalb unserer Einflusssphäre befinden. Ein Krieg in der Ukraine, ein Krieg im Iran, eine Klimaveränderung, sonstige politische Umwälzungen, weiß der Teufel was alles, das befindet sich alles irgendwie außerhalb unseres Einflussbereichs und dann ab und zu den Fokus drauf zu lenken, was ist innerhalb meines Einflussbereichs und wie gehe ich es an und es dann halt auch zu machen.
Super. Benjamin, danke. Danke für deine Insights, danke für jetzt auch deine Learnings. Ich habe super spannend gefunden, auch deinen Blick auf das Thema, dass du auch, sag ich mal so, ja, überzeugt bist vom Mittelstand, dass wir das können hier und dass das auch extrem wichtig ist für euch, dass das so ein bisschen in der DNA bei euch verankert ist. Ja, ihr kommt da Formen, Werkzeug und Formenbau, Mittelstand, KMU und dass das ein wichtiger Aspekt ist, weil viele schauen dann irgendwie immer nur auf die Großen oder so, aber das sagt, okay, wir müssen auch Lösungen für den Mittelstand schaffen, ja, damit wir da, weil es einfach das Rückgrat bildet und das ist wichtig, finde ich super, kann ich nur unterstreichen und kann ich sagen,
Sehr cool, ja, taugt mir sehr. War auch super spannend zu sehen, wo du sagst, ja okay, so ein Thema, wie verdaut die Organisation das Ganze, ja, oder wie kriege ich eine Organisation dazu, dass sie digitalisieren, dass sie diesen langen Weg auch gehen, diese Vision bestreiten, die Strategie irgendwie nicht aus den Augen verlieren, dass da auch das Thema Führung wichtig ist und dass die Organisation und dass da auch im Mittelstand, sag ich mal, dieses Verantwortungsbewusstsein, dieses Mindset da entscheidend ist. Und was ich super spannend fand, dass du gesagt hast, ja, KI wird da auch noch einiges bringen. Ja, also da ist noch Potenzial da, man muss halt am Ball bleiben. Mhm. Und was auch noch für mich spannend war auch ein bisschen so dieses Thema, als Softwareunternehmen seid ihr direkt betroffen von diesen Entwicklungen der KI. Und doch auch nochmal zu hören, ja, gefühlt ist es schon auch nochmal dieses Know-how, dieses Domänenwissen, was aktuell, was vielleicht irgendwann mal kommen wird, aber aktuell noch nicht da ist, weil du musst das ja auch irgendwie füttern, ja, und das auch nicht jeder hat. Fand ich echt interessant. Danke dafür. Danke dafür. Ich freue mich auch, wenn ich mir das irgendwann mal auch live anschauen kann, euer extrem System. Das würde mich sehr, sehr freuen. Wie gesagt, ich bin ja immer wieder im Mittelstand und KMU unterwegs und treffe immer wieder auf Unternehmen, die sagen, ja, wir haben da keine Lösung, wir brauchen da mal was. Das würde mich sehr interessieren, damit ich mir da auch nochmal ein genaueres Bild machen kann.
Ja, also extrem gern. Und vor allem, ich habe zu danken für die Einladung, für die Möglichkeit, hier gewesen sein zu dürfen. Und du bist herzlich eingeladen, da hinzukommen. Mich interessiert natürlich, oder uns ist es auch immer wichtig, wenn da einer drauf guckt von außen, mit Fach-Know-how und sagt, Daumen hoch, Daumen runter. Da könnten wir noch.
Ja, ich schaue dann aus der prozessualen Sicht. Dann
ja. Bitte Challenge.
Sehr cool. Machen wir so. Super. Und jetzt heißt es für uns zum Italiener noch was essen und
sehr
was trinken.
Sehr schön. Ja, perfekt.
Sehr gut. Danke fürs Kommen.
Danke auch.
Das war die Folge mit Benjamin Neubauer. Infos zu Benjamin und Evomax findet ihr in den Shownotes. In 2 Wochen geht's dann weiter. Bleibt gespannt und schaltet wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen zu Business Unplugged.